Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Katja Schulze, Einrichten, Wohnen, Leben und die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin zusammen. Hoffe, Sie sind gesund und munter. Willkommen zur Februar-Ausgabe, wieder mit vielen Menschen und ihren Geschichten, Erlebnissen, Erfahrungen und Ideen. Wir fragen in dieser Podcast-Ausgabe, wie sicher ist der Weserdeich? Oberdeichgräfe Hans-Otto Hanken aus Wiemsdorf, der schaut regelmäßig nach.
Da sind eben wichtig, sind Risse im Deich, ist die Grasnarbe einigermaßen in Ordnung? Haben wir viele Mäuse, dass da Löcher sind und so? Sind da irgendwo Ausspülungen an Treppen oder zum Teil haben wir Bänke auf dem Deich stehen? Sind da mechanische Schäden, dass die behoben werden? Das wird zweimal im Jahr mit einer Deichkommission dann abgelaufen.
Was macht den Erfolg der Grundschule Lockstedt, der Heinrich-Luden-Schule, aus? Schulleiter Björn Bauch sieht das so.
Ja, das ist ganz einfach. Jeder muss möglichst gerne zur Schule gehen. Und wenn das geschafft ist, dann ist das beste Schulprogramm.
Die Schule bietet ja in jeder Hinsicht viel. Mehr dazu im Verlauf dieses Podcasts. Außerdem, die Volksbank Bremerhaven-Cuxland sucht Quereinsteiger. Personalreferent Jens Israel.
Der demografische Wandel ist auch bei uns im Hause nicht zu leugnen. Und demzufolge haben wir in den nächsten 4 bis 5 Jahren die Herausforderung, dass Minimum 5 bis 6 Kollegen uns immer verlassen werden. Ob wir das gut finden oder nicht, interessiert nicht. Die Kollegen sind halt vom Alter her so weit, dass sie ausscheiden werden.
Genau diese Lücke sollen Quereinsteiger schließen. Wir fragen nach, welche Qualifizierungen dafür notwendig sind. Jens Berger ist dabei, Lockstedts ehemaliger Gemeindebrandmeister. Jetzt ist er Leiter der Feuerwehrsenioren.
Das, was von den Seniorenfeuerwehren gefragt ist, das sind so Dünches aus den früheren Jahren. Fachtechnische Ratschläge, die holen sich unsere Junioren und unsere Jungspunte nicht mehr. Also die sind selber gut ausgebildet. Ich denke schon, die haben dann andere Möglichkeiten, sich Rat und Tat oder Ratschläge zu holen, als sich an die alten Kameraden zu wenden, weil das ist ja im Prinzip, was wir hinter uns haben, ist ja altgediente Feuerwehr. Das ist ja heutzutage mit der modernen Feuerwehr schon fast gar nicht mehr vergleichbar.
Gemeinsam mit Dieter Wilks schaut Jens Berger auf frühere Einsätze und darauf, wie sich das Feuerwehrwesen in der Gemeinde Lockstedt wandelte. Katja Schulze, eine Raumausstatterin aus Lockstedt, die Träume Wirklichkeit werden lässt.
Ja, klar. Ich weiß nicht, wer kennt das nicht, in einem schönen Hotel, wo ich immer wieder bin. Und wenn ich in diesem Hotel, also ich weiß schon, ich freue mich das ganze Jahr auf mein Hotel. Und wenn ich dann da bin, dann bin ich im Urlaub. Und das Feeling kann ich halt auch für zu Hause gestalten. Ne? Ein wirklich gut umgesetztes Zuhause macht ja schon beim morgens aus der Haustür Lust, zum Feierabend wieder nach Hause zu kommen. Ein praktisches, schönes Wohnen mit viel Klarheit, Aufgeräumtheit. Und das macht einfach ein gutes Gefühl.
Geschichte lebendig erscheinen lassen. Wir stellen die Stotheler Geschichtswerkstatt vor und damit auch den Ortsheimatpfleger Karl-Heinz Bellmer aus Stotel.
Also ein Ortsheimatpfleger hat so die Aufgaben, die Geschichte seiner Ortschaft ein bisschen zu erforschen, Tagesaktuelles zu dokumentieren, sei es also Zeitungsausschnitte sammeln und besondere Vorkommnisse, die im Dorf passiert sind, festzuhalten für die Nachwelt.
Der Schatz von Dedesdorf. Thomas Rogalla präsentiert uns die einzigartige Abschnittgeorgel in der St. Laurentiuskirche.
Sie ist mechanisch ganz anders, als man es gewohnt ist. Die Tasten sind kürzer, sie ist leichtgängiger. Die ergonomische Haltung ist auch ein bisschen ungünstiger, wahrscheinlich, weil die Menschen früher kleiner waren. Und je mehr man sich dann reinfuchst, umso mehr ist man begeistert von den unglaublich schönen Klangfarben, die diese Orgel hat.
Anfang macht aber wie immer Lockstedts Bürgermeister Detlef Wilbruck. Das Jahr 2022 ist ja nun schon gute 6 Wochen alt. Dennoch wurde zum Jahresanfang noch über den Haushalt für dieses Jahr diskutiert. Ist das eigentlich immer so?
Es ist nicht normal. Bei vielen finden die Haushaltsberatungen für ein jeweiliges Haushaltsjahr in den ersten Monaten eines jeweiligen Jahres statt. Normalerweise wird aber ein Haushalt bis Ende des Jahres, des Vorjahres aufgestellt, damit man dann weiß, was ich ab Januar für Haushaltsmittel habe. Das machen wir bei uns auch immer so, außer jetzt in diesem Jahr, weil durch die Kommunalwahl und die Konstituierung des neuen Rates im letzten November wir dann gesagt haben, wir fangen jetzt nicht mehr Mitte, Ende November an, weil es auch sitzungstechnisch bis Weihnachten dann schwierig geworden wäre, den gesamten Haushalt mit Fachausschüssen durchzuberaten, sondern starten das dann am Anfang des Jahres.
Gibt es denn in diesem Jahr große Ausgaben, sage ich mal, die anstehen?
Wir haben auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen, die teilanfinanziert werden, weil Baumaßnahmen in der direkten Abwicklung ja auch sich häufig über mehrere Jahre erstrecken. Und wir sind natürlich jetzt bei den großen Maßnahmen wie zum Beispiel Feuerwehr Donnern, wo Mittel im Haushalt stehen, bei der Feuerwehr Lok steht, wo wir dabei sind, etwas auf den Weg zu bringen. Wir haben Fahrzeugbeschaffung für Feuerwehr, sodass dort allein in dem Bereich einiges auf dem Weg ist. Wir sind jetzt in der Vorbereitung weiterer Ankäufe von sowohl Gewerbeland als auch Bauland für zum Beispiel auch Feuerwehr. Wir sind dabei, dass wir in dem Bereich von Schule jetzt, was zum Beispiel Digitalisierung oder auch Lüftungsanlagen oder auch die Frage Ganztagsschule, die jetzt dieses Jahr auf dem Tableau steht, als ganz wichtige Frage, wo wollen wir bis 2026 hin? Und das wird dann natürlich auch Umbauten, Erweiterungsbauten an allen drei Grundschulstandorten nach sich ziehen, egal ob wir Hort- oder Ganztagsschule werden. Und da sind in diesem Jahr 22 und dann logischerweise auch in den Folgejahren wieder entsprechend Investitionen drin. Zeigt eigentlich nur, dass wir als Gemeinde insgesamt versuchen, auf allen Feldern am Ball zu bleiben, zu investieren. Uns das Gott sei Dank aufgrund unserer Haushaltslage auch noch leisten können, dass wir eben auch versuchen, mit allen Dingen auf dem Stand der Zeit zu bleiben.
Aber das ist doch das Schöne, dass die Gemeinde Lockstedt sich tatsächlich in der Position befindet, finanzieren zu können. Ja, und du letztlich als Bürgermeister auch gestalten kannst. Es gibt ja Kommunen, die verwalten ihr Defizit und die können gar nichts machen.
Das stimmt. Das ist das Schöne, Gott sei Dank, dass wir hier in der Gemeinde Lockstedt eine der Kommunen sind in einem strukturschwachen Landkreis, die noch nie in der Situation war, dass der Haushalt so weit abdriftet, dass wir irgendwann vielleicht einmal fremdbestimmt werden. Das Thema kommunale Selbstverwaltung war und ist in Lockstedt durch die Thematik, dass wir finanziell relativ gut aufgestellt sind, eigentlich immer so gewesen, dass wir auch entscheiden können, was wir machen, wann wir etwas machen und dass wir regelmäßig etwas machen. Und das bleibt hoffentlich auch so, wobei man natürlich sagen muss, die Überschüsse, die wir in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet haben, die auch dazu da waren, dass wir größere Investitionen auch stemmen konnten, ohne dafür Schulden aufnehmen zu müssen, die werden natürlich auch geringer werden, weil wir sicherlich auch als Gemeinde Lockstedt von der allgemeinen Situation, von der allgemeinen auch Steuersituation im Bund, was zum Beispiel unsere Haupteinnahmequelle mit Anteilen an der Einkommensteuer angeht, dann Auswirkungen haben, sodass man nicht sagen kann, wir werden jetzt weiterhin in der gleichen Haushaltssituation bleiben. Also da, glaube ich, werden auch wir von der Gesamtsituation etwas mit abbekommen.
Ist der Podcast bei uns in Lockstedt. Wir stellen uns einmal folgende Situation vor. Überschwemmte Hafenwelten in Bremerhaven, überflutete Waldanlagen in Bremen und selbst im Weserstadion würden die Fans nasse Füße bekommen. Das klingt dramatisch, nicht? Ist es auch. Vor allem, wenn wir der Studie der US-Organisation Climate Central trauen. Die US-Forscher haben sich nämlich mit der Zukunft Bremerhavens und Bremens beschäftigt. Dafür nutzten sie unter anderem die neuesten Topografie- und Populationsdaten, um die Folgen des Meeresspiegelanstiegs zu untersuchen. Das Besorgniserregende dabei: Selbst wenn die Staaten gar kein CO2 mehr ausstoßen, würde sich die Welt weiter erwärmen. Denn unter anderem bleibt Kohlendioxid eben lange in der Atmosphäre. Der Meeresspiegel würde dann in den kommenden Jahrhunderten rund 2 Meter steigen, so die Prognose der Autoren dieser Studie. Wenn sich die Welt also um 2 Grad erwärmt, wie es ja im Pariser Klimaabkommen als obere Grenze festgelegt wurde, könnte der Meeresspiegel sogar um fast 5 Meter steigen. Und wenn die Welt sogar 4 Grad wärmer würde, ne, dann könnte der Meeresspiegel sogar rund 10 Meter steigen. Das müssen wir jetzt mal genauer klären. Hans-Otto Hanken ist Oberdeichgräfe des Deichverbandes Osterstader Marsch. Er kommt aus Wiemsdorf. Hans-Otto Hanken, was würde das denn eigentlich wirklich bedeuten für Dedesdorf, Overwarfe, Uetterlande oder auch Lahnhausen? Land unter?
Nein, wir werden jetzt so kein Land unter haben, weil wir eben den Deich haben. Hätten wir keinen Deich, würden jetzt schon viele Flächen unter Wasser stehen. Normales mittlere Hochwasser ist 2 Meter über Null. Und wir haben viele Flächen in dem ganzen Gebiet, die Gemeinde Lockstedt, die zum Teil unter Null liegen. Ohne Deich könnten die jetzt schon nicht ohne Wasser sein.
Unter Meeresspiegel liegen wir hier?
Wir liegen hier unter Meeresspiegel zum Teil.
Das ist ja Atlantis pur.
Genau.
Der Deichverband Osterstader Marsch unterhält den rechten Weserdeich, also von der Landesgrenze Bremen-Niedersachsen im Süden bis zur Landesgrenze Niedersachsen-Bremerhaven im Norden. Was heißt denn das in Kilometern ausgedrückt?
Ja, es sind 30 Kilometer Deich, die wir da zu unterhalten haben.
Stimmt es eigentlich, dass die Deiche in Bremen und Bremerhaven niedriger sind als die in Niedersachsen?
In der Mitte von unserem Verbandsgebiet ist der höchste Punkt und im Bereich Bremen und Bremerhaven sind die niedrigen Punkte. Also der Deich läuft in der Mitte zusammen. Das liegt daran, weil ich einmal das Oberwasser habe und dann die Flut, die ankommt und die bäumt sich gegeneinander auf. Und in dem Bereich, wo die sich treffen, ist der Deich am höchsten und vorne und hinten ist er nicht ganz so hoch. Aber wir reden da um 20 Zentimeter.
Wie hoch sind denn die Deiche?
Unsere Deiche sind momentan zwischen 8 Meter und 8,30 Meter. Der neueste Punkt ist jetzt gekommen, dass die nochmal 50 Zentimeter erhöht werden können. Also alles, was jetzt neu gebaut wird, wird gleich 50 Zentimeter höher gebaut, um eine Klimasicherheit zu kriegen bis 2100. Das heißt auch nicht, das fängt morgen schon an. Dieses Szenario ist von den Berechnungen so, dass es praktisch im letzten Drittel des Jahrhunderts der höhere Anstieg ist. Es wird jetzt ein ganz milder Anstieg sein und Ende des Jahrhunderts wird das dann höher gehen. So sind die Prognosen.
Wenn Sie sagen, wir erhöhen den Deich um 50 Zentimeter und das auf einer Länge von 30 Kilometern, wie lange dauert denn sowas?
Wir haben jetzt eine Deicherhöhungskampagne, die ist 2005 angefangen und dauert noch 2 Jahre. Dann haben wir den Deich im Schnitt um 1 Meter erhöht, aber haben aber auch in der Breite den Deich viel breiter gemacht. Wir haben etwa 100.000 Kubikmeter Erde für 1 Kilometer Deich gebraucht. Es mussten Siele verlängert werden, damit der Deich da drüber passt. Wir haben links und rechts die Straßen neu gemacht, also den Deichverteilungsweg, die Treibselräumwege. Und wenn die Maßnahme fertig ist, dann haben wir zwischen 80 und 85 Millionen Euro ausgegeben.
Der Treibselräumweg, das müssen Sie uns mal erklären, was ist das?
Ja, der Treibselräumweg liegt ungefähr auf der Hälfte vom Deich. Und den benötigen wir, weil wir hier das Ostufer sind und wir haben die Stürme, die in der Regel aus dem Westen, Nordwesten kommen und die bringen das ganze Treibgut, was in der Weser schwimmt oder von der Nordsee kommt, in der Regel ist das Schilf und Holz. Auf diesen Treibselräumweg können wir das eben schadlos vom Deich wegfahren. Wir haben Pütten, wo wir das in die Pütten wieder reinfahren. Pütten sind Löcher, wo wir vorher Boden rausgeholt haben für den Deichbau. Die verfüllen wir praktisch wieder mit diesem Treibgut, sodass wir das vom Deich loswerden.
Wer finanziert eigentlich einen solchen Deich? Sind das die Länder Niedersachsen und Bremen, die das komplett
finanzieren? Den Deichneubau finanzieren das Land und der Bund. Mhm. Und die normale Unterhaltung wird aus Beiträgen bezahlt. Das heißt, der Deichverband hat etwa 40.000 Hektar Beitragsfläche. Alle Grundeigentümer und Häuslebauer sind also Mitglieder von uns. Es ist eine Höhe festgelegt. Alles, was unter 6 Meter liegt, müssen Beiträge bezahlen, weil das ist die Höhengrenze, wo man sagt, die werden durch uns geschützt. So, und die bezahlen eben Beiträge und das sind etwa knapp 600.000 Euro, die wir an Beiträgen einnehmen jedes Jahr. Und die brauchen wir für die Unterhaltung, für Treibselentsorgung und solche Sachen. Und Schäfereien unterhalten, brauchen wir dieses Geld.
Ist ein Deich eigentlich lediglich so ein mit Gras überzogener Sandhaufen?
Nein, wir haben hier den Vorteil, normalerweise ist es so, der Deich hat einen Sandkern und hat dann eine Kleiauflage von 2 Meter. Wir haben hier das große Vorteil, wir hatten ausreichend Klei in der Region, sodass unser Deich komplett aus Klei ist, von unten bis oben. Wir haben hier auch einen Kleiboden, der einen ganz geringen Sandanteil hat, also fast gar kein Sand drin ist. Der ist so fein, dass der vom Wasser nicht so leicht weggespült werden kann. Umso gröber der Boden ist, umso leichter kann der von der Welle und von dem Wasser weggespült werden. Und das haben wir eigentlich mit eines von den besten Böden hier, der dafür geeignet ist.
Der Mercedes quasi unter den Deichen.
Genau, der Mercedes. haben den Nachteil natürlich, wenn ich das hier bei uns auf den Wiesen habe, die lässt auch kein Wasser nach unten durch. Also wenn das nass ist, dann schwimmt das auch gleich nach oben, weil das ganz langsam durchsickert. Für den Deich natürlich optimal, lässt das Wasser nicht in den Deich rein, der Deich kann nicht so leicht aufweichen. Und bei Sand würde das eben das Wasser reindrücken in den Deich und wenn der Wasser gesättigt ist, könnte der wegspülen. Und
also auch eine Form der Versiegelung?
Ist eine Versiegelung, ist das.
Nun sind Sie Oberdeichgräfe. Das ist jetzt kein Posten, wo Sie sagen, ich wiege jetzt das Geld, was ich darüber einnehme, sondern das ist ein Ehrenamt.
Ja, genau.
Was macht ein Oberdeichgräfe?
Ja, Oberdeichgräfe ist im Prinzip der erste Vorsitzende von diesem Deichverband. Der ist eben verantwortlich für die Unterhaltung und für den Bau des Deiches.
Nun sind Sie ja jemand, der sich ehrenamtlich sehr engagiert, nicht nur als Oberdeichgräfe, auch ja in der Feuerwehr in Wiemsdorf. Sie rühren ja an vielen Pötten rum. Was ist denn speziell für Sie der Reiz dabei?
Ich mache das jetzt schon fast 12 Jahre. In den Jahren haben wir jedes Jahr 5 bis 8 Millionen Euro ausgegeben, um Deichbau zu machen, da mitgestalten zu können und was auf den Weg zu bringen, bringt dann auch Spaß.
Sturmfluten wird es immer wieder geben, an die müssen wir uns gewöhnen, sagen ja auch viele. Wann brach eigentlich zum letzten Mal der Deich an der Weser?
Unser Deich ist gar nicht gebrochen, auch 62 nicht. Wir hatten da aber Glück, an der Hunter-Lesum und überall sind die Deiche gebrochen. Achtung, glaube ich, da sind dann die Deiche weggegangen. So dass, bevor das Hochwasser eigentlich da war, fing schon an, der Wasserspiegel zu sinken. Da waren von unserem Deichen stellenweise aber auch nicht mehr viel über. Es hätte wahrscheinlich nicht lange gedauert. Unsere Deiche sind jetzt natürlich anders gebaut als 62. Die haben eine breitere Krone. Diese Deiche, die sind so gebaut, die könnten sogar überströmt werden.
Klare Worte eines absoluten Deichkenners und Experten. Hans-Otto Hanken, Oberdeichgräfe des Deichverbandes Osterstader Marsch. Im Podcast bei uns in Lockstedt tauchen wir nun ein ins Schulleben, und zwar in das der Heinrich-Luden-Schule. 240 Schülerinnen und Schüler besuchen die Lockstedter Grundschule. Chef hier ist Björn Bauch, ein cooler, bäriger Typ, der ein ganz klares Erfolgskonzept verfolgt.
Ja, das ist ganz einfach. Jeder muss möglichst gerne zur Schule gehen. Und wenn das geschafft ist, dann ist das das beste Schulprogramm.
Wie gelingt das?
Dass man eine gewisse Zufriedenheit sowohl bei den Kindern als auch beim Kollegium herstellt. Also ich brauche jetzt kein großes Schulprogramm, wo ich irgendwelche Akzente setze. Es gibt tolle Projekte, die ich als Schulleiter oder als Schule letztendlich durchführen kann. Wir sind sportfreundliche Schule, ist toll, ein tolles Ding. Wir sind in der Digitalisierung doch recht bestrebt, möglichst viele Dinge mitzunehmen. Man kann viele Akzente setzen, aber das alles hat keinen Wert, wenn die Lehrkräfte nicht gerne zur Schule kommen und wenn die Kinder nicht gerne zur Schule kommen.
Und die Kinder kommen gerne hierher zur Schule, denn ihnen wird hier jede Menge geboten. Sport spielt an der Heinrich-Luden-Schule beispielsweise eine ganz große Rolle.
Ja, wir sind seit 10 Jahren sportfreundliche Schule, haben in diesem Projekt Bewegte Schule, sportfreundliche Schule den 3. Stern vor 4 Jahren bekommen und damit sind wir jetzt dauerhaft sportfreundliche Schule. Mittlerweile gibt es ein Nachfolgeprojekt, habe ich gelesen. Ob wir daran teilnehmen, weiß ich noch nicht, weil sich der Sport eigentlich bei uns so manifestiert hat, dass wir eigentlich keine weitere Qualifizierung brauchen und kein weiteres Sternchen brauchen, um uns selbst bescheinigen zu können. Wir sind das.
Was macht denn eine sportfreundliche Schule aus?
Wir versuchen viel Sportarten im Unterricht zu integrieren, im Sportunterricht. Und wir versuchen natürlich viele Sportprojekte, gerade im Frühjahr, Sommer dann durchzuführen. Das fängt an vom damaligen Seemeilenlauf, der Küstenmarathon, der Triathlon in der Wings, das Laufabzeichen, natürlich die Bundesjugendspiele, die Basketball-AG mit den Eisbären Bremerhaven und. Das zeichnet uns aus. Dafür sind wir vielleicht auch nicht Europaschule oder Comenius-Schule oder haben irgendwelche Patenschaften mit ausländischen Schulen, das ist dann nicht unser Steckenpferd. Nicht, dass wir diese Projekte nicht gut finden, aber wir konzentrieren uns dann so ein bisschen auf den Sport.
Die Heinrich-Luden-Schule lebt gesellschaftliche Entwicklungen. Mehr noch, sie treibt sie voran wie den Klimaschutz. Die Sensibilität der Schülerinnen und Schüler für dieses vielschichtige Thema soll so schon ganz früh geweckt werden.
Das ist im Projekt der Gemeinde Lockstedt, die Klimakinder. Die sind im Rahmen einer AG bei uns tätig. Wir treffen uns regelmäßig mit der Frau Böttcher aus der Gemeinde und machen verschiedene Projekte in Verbindung mit der Gemeinde zum Thema Klimaschutz.
Wie zum Beispiel?
Wir hatten die Parkplatzschilder gestaltet für bestimmte Parkplatzbereiche hier in Lockstedt. Wir haben Papiertüten gestaltet, gute Taschen gestaltet. Wir haben Bienenhäuser, also diese Bienenkästen angefertigt. Im Prinzip haben wir jedes Jahr irgendein Projekt in Verbindung mit der Gemeinde, was wir dann halt im Sinne des Klimaschutzes umsetzen. Im Klassenraum selber haben wir verschiedene Hinweisschilder. Licht bitte ausschalten, wenn wir aus dem Klassenraum gehen. Sämtliche Lichtschalter sind in der Schule beschriftet. Die Flure, die Gänge haben Bewegungsmelder, dass die Lichter auch automatisch wieder ausgehen. Das Licht in der Turnhalle geht nach 45 Minuten automatisch wieder aus. Also ich muss mich als Lehrkraft nicht drum kümmern, überall die Lichter auch wieder auszumachen. Denn meistens haben wir schon Bewegungsmelder. Und das sind alles halt Dinge, die zum Klimaschutz beitragen.
Während an vielen Schulen Kinder, Eltern und Lehrer eine schleppende Digitalisierung beklagen, läuft es hier an der Lockstädter Grundschule absolut rund.
Jetzt haben wir Fördergelder gekriegt. Die Schule ist komplett mit WLAN ausgeleuchtet. 46 Access Points in der Schule, 3 Serverschränke, Switches und der Breitbandanschluss liegt auch schon seit mehreren Monaten. Wir warten jetzt noch auf die Lehrertablets, die vermutlich schon in der Gemeinde rumliegen und werden dann ein kollektives Unboxing machen und uns mit den neuen iPads dann beschäftigen und schauen, dass wir möglichst schnell in das pädagogische System reinfinden und dann auch die Kinder mitnehmen.
Wir reden hier aber schon über Grundschüler. Muss denn da hier die Digitalisierung wirklich einen solch großen Raum einnehmen? Schulleiter Björn Bauch nickt entschieden.
Ich weiß aber, dass natürlich die Medienerziehung ein wichtiges Thema ist. Und wenn man nicht aufpasst, kann das auch nach hinten losgehen. Also ich denke, in der Grundschule spätestens muss man damit anfangen. Denn machen wir uns nichts vor, wir können uns der Technik nicht mehr entziehen. Und wenn wir die jetzige Generation der Grundschüler angucken, die kennen nicht mehr den Desktop-Computer, der 5 Minuten braucht, um hochzufahren. Die kennen nicht mehr die Probleme, die wir alle mit den Floppy-Disks hatten oder mit der Datasette. Die kennen nur noch das Tablet und die gehen ganz unbefangen mit solchen Techniken um. Also da wird gewischt, die virtuelle Tastatur klappt auf. Die kennen diese Anfangsprobleme, die wir in unserem Studium oder in unserer Schulzeit hatten, gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt einem Schüler einen neuen Nadeldrucker präsentieren würde, wie langsam der halt druckt und wie laut der druckt, oder einen alten XT-Rechner oder 286er oder vielleicht auch noch Pentium-Rechner, die würden vom Glauben abfallen, dass man mit solch Altgeräten tatsächlich auch arbeiten konnte.
Verlässlich, inklusiv, sportfreundlich. Dafür steht die Grundschule Lockstedt und ihr Schulleiter Björn Bauch. Mehr Infos auf der Homepage unter www.gs-lockstedt.de. Kann kommen. Mit diesem Slogan ist der Geschäftsbericht der Volksbank Bremerhaven-Cuxland überschrieben. Das klingt verheißungsvoll und nach einem sehr optimistischen Blick eines tollen Teams in die Zukunft. Naja, wer weiß, vielleicht werden Sie ja zu den über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volksbank Bremerhaven-Cuxland absehbar dazugehören. Denn die Bank sucht Menschen, die aus der Region stammen und Lust haben, als Teil des Teams das Bankgeschäft kennenzulernen. Jens Israel ist der Personalreferent und schildert uns einmal die herausfordernde Situation.
Wir schaffen es eigentlich, dass wir mit 6, 7 oder 8 Auszubildenden pro Jahr starten. Das ist aber gerade mal so eben, dass wir hoffen, wenn wir alle Auszubildenden durchkriegen, dass wir die 1:1 ersetzen können. Wir haben aber immer noch den Bedarf, an verschiedenen Stellen mit anderen Kollegen den Service aufrechtzuerhalten zum Beispiel. Da sind viele Kollegen im Moment im Service, die nur Teilzeit beschäftigt sind. Oder einige ältere Kollegen, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen. Und diese Lücke aufzufüllen mit gelernten Bankern wird immer schwieriger, immer herausfordernder. Und da sind wir auf die Idee gekommen, auch Quereinsteiger mal wieder zu suchen.
Eine Idee, die vor 10 Jahren bereits sehr gut funktionierte. Damals sah es so aus.
Wir haben Verwaltungsangestellte bekommen, die einfachere Banktätigkeiten ursprünglich mal übernommen haben, die sich mittlerweile aber dann auch fortgebildet haben, weiterqualifiziert haben und tatsächlich auch im normalen Bankbetrieb schon eingesetzt werden. Also die Möglichkeiten gibt es, wenn ich motivierte neue Kollegen finde. Das ist die Idee, die dahinter steckt.
Inwiefern sagen Sie, naja gut, das Bankgeschäft hat sich ja nun auch gewandelt. Wir brauchen ja nicht mehr jemanden, der nur hinter seinem Schreibtisch irgendwie kauert, sondern man muss mit Leuten reden können, man muss auf Menschen zugehen können. Ja. Wenn Sie einen Verkäufer haben, also der vorher, was weiß ich, in der Herrenausstattung tätig war und jetzt gerne hier etwas verkaufen möchte, ging das auch?
Das geht auch. Selbst unsere Genossenschaftsakademie, mit denen wir die Fortbildungsseminare belegen, die haben auch mittlerweile ein Programm aufgelegt, wo es genau darum geht, dass man nicht gelernte Bankkaufleute mit einem Grundwissen ausstattet und praktisch eine Aufqualifizierung stattfinden lässt, was innerhalb von 2 Jahren problemlos möglich ist und dann die Kollegen eine andere Verwendung im Hause finden können. Ne?
Muss ich mich denn auch finanziell einschränken?
Garantiert nicht. Also die Banken zahlen vielleicht nicht mehr an der ganz obersten Kante der Tarifvergütung, aber den Hungertod stirbt man nicht, wenn man hier in der Bank arbeitet.
Auch nicht als Quereinsteiger?
Auch nicht als Quereinsteiger, nein. Also die Grundvergütung ist schon so, dass man also den Kühlschrank voll bekommt und die Heizung warm ist. Aber wir müssen uns mit der Vergütung nicht verstecken.
Wer sollte sich bei Ihnen melden? Für wen ist das hier interessant?
Also grundsätzlich interessant ist es für alle Menschen, sag ich mal, die Lust auf Arbeit am Kunden haben, die aber auch gleichzeitig sich mit den Teamkollegen beschäftigen möchten, also die ein bisschen kommunikativ sind, die einfach Spaß haben an der Arbeit am Kunden, an der Arbeit in einem Team, die bereit sind, sich auf einem gewissen Niveau immer auf dem neuesten Stand zu halten, also die auch nichts haben gegen Fortbildungsmaßnahmen, die sich einbringen in unsere Teamarbeit und dann finden wir immer Verwendung. Das muss nicht am Service sein, das kann auch in den internen Abteilungen sein, aber da gibt es dann eben die Arbeit am Kollegen, wenn man so will, kommunikativ, offen für Neues. Das sind die Kollegen der Zukunft, wenn man so will.
Gibt es eine Altersobergrenze oder würden Sie sagen, selbst bei einem solch alten Sack wie mir mit 55, für den finden wir auch noch irgendwo was?
Klar, wir würden sicherlich Verwendung für Sie finden irgendwie, aber ohne Ihnen wehtun zu wollen, das ist vielleicht dann die Obergrenze irgendwo dann auch schon. Aber wer Anfang 40 ist, Mitte 40 ist, der muss ja noch 20 Jahre arbeiten und daher haben wir da überhaupt kein Problem mit. Und ich sag mal, der bringt ja vielleicht auch schon die eine oder andere Erfahrung mit, die uns auch hilfreich sein kann. Ne? So ein Blick von außen, da sind wir ja auch zu Änderungen dann bereit und brauchen vielleicht auch manchmal so einen kleinen Stups, dass wir uns auch selbst noch mal verändern. Man wird ja auch ein Stück weit betriebsblind. Also von daher gerne auch in der Altersklasse einfach die Initiativbewerbung herschicken. Auch von der Arbeitszeit her, also wir haben Gleitzeit, wir haben verschiedenste Teilzeitmodelle. Ich glaube, auch da ist es kein Problem, die entsprechenden Arbeitszeiten darstellen zu können.
Wie wichtig ist es, zumindest eine Berufsausbildung vorweisen zu können?
Also eine kaufmännische Ausbildung wäre schon von Vorteil. Das ist so die Grundvoraussetzung, die hier nötig ist. Wir suchen aber auch zum Beispiel Kollegen, die in der telefonischen Beratung tätig sind. Also wenn einer jetzt schon gut telefonieren kann, dann werden wir dem sicherlich auch das Bankgeschäft in den Grundzügen beibringen können. Also da muss man mal gucken, welche Fähigkeiten der neue Kollege dann mit sich bringt. Wir sind für alles bereit.
Ab wann kann man sich da bewerben?
Also es kann ab sofort losgehen. Wir suchen eigentlich wirklich im Moment permanent, weil wir genügend Baustellen in der Zukunft haben werden und wir eben eine rechtzeitige Personalplanung machen wollen, sodass man auch mit dem ausscheidenden Kollegen vielleicht eine Zeit lang parallel laufen kann, damit man entsprechend eingearbeitet ist, wenn der, ich sag mal, Bestandskollege dann tatsächlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen wird.
Ich muss bereit sein zu fahren. Führerschein ist Voraussetzung.
Führerschein ist Voraussetzung. Allein unsere flächenmäßige Verteilung sind gut 100 Kilometer oben von Nordholz bis runter nach Hagen oder nochmal 30 Kilometer rüber in Richtung Bederkesa. Mobilität ist schon sicherlich vonnöten. Selbst wenn man in der Hauptstelle arbeitet, Beverstedt ist mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln schwierig zu erreichen. Von daher ist ein Führerschein und ein eigenes Auto sicherlich von Vorteil.
Was gehört zu einer Bewerbung dazu bei Ihnen, wenn man als Quereinsteiger dabei sein möchte?
Einfach nur eine Schilderung, was man bisher gemacht hat, wo man tätig gewesen ist und dass man wirklich Lust auf Veränderungen hat und sich einbringen möchte. Alles andere klären wir in einem persönlichen Gespräch. Also wir versuchen es jetzt auch unter diesen Corona-Bedingungen trotzdem noch Vorstellungsgespräche nicht über die Technikschiene zu absolvieren, sondern tatsächlich face-to-face. Dann haben beide Seiten gleich einen Eindruck, mit wem man es zu tun hat.
Jens Israel war das, Personalreferent der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Die Volksbank sucht also Quereinsteiger. Schauen Sie doch mal im Netz vorbei unter www.volksbankeg.de und klicken Sie dann auf den Punkt Karriere. Dort gibt es alle Kontaktdaten und jede Menge Infos über die Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Über
über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Lockstedt. Die einzelnen Ortswehren haben wir ja schon viel hier im Podcast bei uns in Lockstedt berichtet. Wie aber war das Feuerwehrdasein früher? Also in den 1970er, 1980er Jahren oder Anfang dieses Jahrtausends? Da war noch vieles anders. Wir haben zwei Feuerwehrveteranen aus der Gemeinde in unseren Podcast eingeladen. Der eine stammt aus Lockstedt, war hier von 1974 bis 1990 Ortsbrandmeister, bevor er weitere 16 Jahre als Gemeindebrandmeister wirkte, nämlich Dieter Wilks. Der andere, der stammt aus Holte, war dort Ortsbrandmeister und 6 Jahre lang bis 2012 der Lockstedter Gemeindebrandmeister, nämlich Dr. Jens Berger.
Die Feuerwehr war zu der Zeit gut aufgestellt, weil ich eine sehr strukturierte Feuerwehr von Herrn Wilks übernommen habe. Aber was in meiner Zeit anlag, war die Reform der Alarm- und Ausrückerordnung, weil wir früher alle nur einzeln ausgerückt sind. Das heißt also, wenn irgendwo ein Feuer in einem Ort war, dann wurde die jeweilige Ortswehr eventuell noch mit einer zweiten benachbarten Wehr rausgerufen oder alarmiert, den Brand zu löschen.
Aber nun seid ihr ja in Holte eine kleine Wehr.
Ja, richtig.
Das heißt also, Unterstützung, gerade bei größeren Schadenslagen, war doch von vornherein gegeben, oder nicht?
Das war richtig, natürlich, klar. Nur dadurch, dass auch in den größeren Ortswehren tagsüber zu wenig Einsatzkräfte zur Verfügung standen, oftmals, weil die außerhalb des Ortes gearbeitet haben, wenn dann ein Alarmfall war, haben wir uns die Überlegung gemacht, dass wir mehrere Ortswehren zusammenfassen zu einem Feuerwehrzug und der wird dann in Großschadenslagen ausgelöst oder ausgerufen, dass wir dann genügend Einsatzkräfte vor Ort haben und dass dann auch genügend Material vor Ort ist.
Das bedeutet, wenn in Holte etwas passiert, welche Wehren werden dann mit alarmiert?
Das ist dann Stodel, Fleeste, Schwegen, Büttel. Das war denn der erste Zug. Das waren die Wehren, die dann nach Holte gekommen wären.
Die Nummer, die wir heute sofort wählen, um die Feuerwehr zu erreichen, die kennen wir ja alle, nämlich die 112. Das war vor einigen Jahrzehnten noch nicht so hier in der Gemeinde Lockstedt, erinnert sich Dieter Wilks.
Die Städte, so wie Bremerhaven, Bremervörde, die hatten schon länger 112, aber hier ist es
die
später gekommen.
Nicht gehabt. Wir
hier
haben
ist
aber die später nächsten, gekommen. Die Ortsbrandmeister angerufen.
Ja, wir haben die Ortsbrandmeister anrufen müssen.
Im Dorf, wenn es da gebrannt hat, dann hat man den Ortsbrandmeister angerufen und der hat dann seinen Horn rausgeholt. Entweder hat er getutet oder hat seine Frau hat eine Telefonkette abtelefoniert.
Oder Sirene gedrückt.
Oder ist ins Feuerwehrhaus gelaufen, hat die Sirene gedrückt. Nicht? Da war ein Auslöseknopf an der Sirene im Feuerwehrhaus. Und damit wurde dann alarmiert. Ne?
Wir waren ja in der glücklichen Lage, eine Rundsteueranlage für die Ortsfeuerwehr Lockstedt zur Verfügung. Das heißt, wir hatten 3 Sirenen, manchmal auch 4, kommt drauf an, die durch eine Rundsteueranlage ausgelöst wird. Das heißt, ich hatte einen roten Knopf drauf, da stand ein Feueralarm drauf und wenn irgendjemand da drauf drückte, dann gingen alle Sirenen auf einmal los. Das war nicht überall so.
Wo war dieser Knopf?
Bei mir zu Hause.
Praktisch. Aber heute natürlich undenkbar. Das Telefon, wohlgemerkt das Festnetztelefon, spielte auch während der Einsätze eine große Rolle, so Dieter Wilks.
Bei größeren Sachen habe ich das ja auch noch erlebt, dass wir dann in der Ortschaft, wo wir dann waren, wo es gebrannt haben, zum nächsten Telefon gehen mussten und dann die Ortsbrandmeister anrufen, dass sie denn kommen. Der Funkgeschichte war ja noch nicht so doll, wie das heute ist, ne? Funk hatten ja nur die Großen.
Und Jens Berger kann heute nur den Kopf schütteln, wenn er an solche Einsätze denkt.
Also was mich zu Anfang meiner Feuerwehrzeit am meisten fasziniert hat, war, dass wir in unseren Ausgehuniformen zum Brand liefen. Das heißt, wir haben so dicke Wolljacken als Uniform gehabt. Und mit unseren Schirmmützen war das dann die Ausgehuniform und mit den Hosen mit der Biese an der Seite. Und wenn ein Einsatz war, dann kamen nur Lederstiefel dran oder Gummistiefel hatten wir ja zuerst nur und einen Helm auf dem Kopf. Und dann sind wir damit dann auch ins Feuer gegangen. Das hat sich natürlich dann nachher rapide geändert, als bei den Jahreshauptversammlungen der ganze Raum dann immer nach Qualm roch und das natürlich auch nicht so hygienisch war. Dass man dann auch sah, dass auch Einsatzkleidung separat getragen werden muss zum Einsatz und nicht unsere Ausgehuniform.
Das gesundheitliche Risiko der ehrenamtlichen Feuerwehrleute war früher größer, meint Dieter Wilks.
Wenn wir Wohnungsbrände haben, damals waren dann teilweise die Atemschutzgeräte noch nicht da, dann ist man da so reingegangen. Das war natürlich für den Feuerwehrkamerad eine wesentlich höhere Belastung, körperlich und auch gesundheitlich. Das ist ja heute durch diese Technik, die wir jetzt haben, Artenschutzgeräte und was auch immer da ist, wesentlich besser.
Nicht? Auch die Technik war noch längst nicht so ausgereift wie heute.
Ja gut, Unfälle hatten wir zu dem Zeitpunkt auch schon. Was wir nicht hatten, die Gerätschaften, die wir heute zur Verfügung haben. Wir mussten zum Beispiel Autos mit Seilen auseinanderziehen oder mit Brechstangen arbeiten. Da ist natürlich für den Verletzten dann immer nicht so schonend gewesen. Ne? Obwohl wir sie auch alle rausgekriegt haben, das ist ja heute wesentlich besser. Wir haben 3 oder ja, jetzt haben wir ja sogar 4 Rettungssätze hier in der Gemeinde Feuerwehr Lockstedt. Das ist ja natürlich ein ganz anderen Schnack. Ne?
Vergleicht Jens Berger die Einsätze aus seiner aktiven Zeit mit denen von heute, so kommt er zu dem Schluss.
Ich denke schon, dass die Einsätze heutzutage wesentlich anspruchsvoller sind, weil wir ja mit ganz anderen Materialien arbeiten, die brennen könnten. Wenn man die ganze Kunststoffindustrie sieht oder die ganzen Kunststoffe sieht, die heutzutage in den Wohnungen, Häusern verbaut sind, die haben natürlich ein ganz anderes Brandverhalten als früher, wenn man das natürliche Produkt Holz dann am Brennen hatte. Hinzu kommt natürlich auch, dass man heutzutage nicht verkennen darf, dass die freiwilligen Feuerwehren genau die gleiche Arbeit verrichten wie eine Berufsfeuerwehr. Die Berufsfeuerwehr wird dafür bezahlt und wird noch stärker ausgebildet für den gleichen Arbeitsaufwand, den wir auch betreiben. Das heißt, unsere Fahrzeuge, unsere Gerätschaften unterscheiden sich nicht von denen der Berufsfeuerwehr. Es ist lediglich nur das Pekuniäre, was unterm Strich dabei rauskommt, was wir nicht bekommen, was wir freiwillig machen und wofür die ihre Arbeit leisten sozusagen.
Aber das war doch früher nicht anders.
Natürlich, das war früher nicht anders. Aber früher war das, wenn man so die Entwicklung der Ortsfeuerwehren sieht, es war ja ein Zusammenschluss von Landwirten in den Dörfern, wo jeder eine Leiter am Haus hängen hatte, wo jeder Eimer parat stehen hatte, wenn es gebrannt hatte. Dann sind die Bauern alle zu dem Haus hingelaufen, was gebrannt hat, mit seinen Utensilien. Und dann haben die Eimerketten gemacht und haben damit das Feuer gelöscht, sind dann mit den eigenen Leitern angerückt gekommen. Heutzutage ist das alles ein Equipment, was vorgehalten wird von der Gemeinde, was im Feuerwehrhaus gelagert wird und was dann eingesetzt wird.
Doch jedes Feuerwehrdasein ist natürlich endlich. Altersbedingt ist irgendwann Feierabend. Sehr zum Leidwesen der betroffenen Aktiven.
Damals war es aber so, dass die 62-Jährigen dann im Prinzip aus dem aktiven Dienst entlassen worden sind. Das heißt, sie sollten nicht unbedingt mehr in der ersten Reihe am Brandlöschen teilnehmen, sondern wurden dann für andere Zwecke gebraucht, wie Verkehrsregelungen oder dass sie dann im Feuerwehrhaus eventuell eine Art Stützpunkt-Funkkontakt aufrecht erhielten oder sowas eben. Die meisten Senioren sind aber dann im Grunde genommen aus dem aktiven Dienst rausgenommen und waren dann nur noch zu Hause und haben ja im Prinzip mit der Feuerwehr so gar nichts mehr zu tun gehabt. Und um die zu aktivieren und die noch wieder ein bisschen zusammenzuholen, haben Dieter Wilks und Günter Ahns sich damals mal Überlegungen angestellt, eine Seniorenfeuerwehr zu gründen.
Die Kameraden treffen sich regelmäßig, tauschen Erinnerungen an vergangene Zeiten und Einsätze aus.
Ich war das erste Mal als Gemeindebrandmeister zu einem Verkehrsunfall auf der L135, der ehemaligen B6, kurz vor Hahnknob gerufen worden. War ein Verkehrsunfall, eine Frau ist von der Straße abgekommen und ist gegen einen Baum gefahren. Ich bin drüber hergekommen und habe gesehen, wie die Frau noch im Auto saß. Der Rettungsdienst hat sie schon versorgt. Und ihre Hand hing so aus dem Fenster raus und der Rettungsdienst hat einen Zugang gelegt. Und ich sah, wie die Hand auf einmal immer gelber wurde und die Frau verstarb. Das vergesse ich nicht. Das habe ich immer noch vor Augen heutzutage. Und das ist auch immer das, was mir so hinterherhängt. Dieser erste Verkehrstote im Auto, wie da so sein Leben aushaucht.
Auch ein Verkehrsunfall in Lannhausenwelle. Und zwar ist das schon etwas länger her. Da war ein Kuhle-LKW. Der war mit einem anderen Auto kollidiert und dieser coole LKW ist angefangen zu brennen. Da drinnen war der Fahrer. Damals waren die Fahrzeuge ja klein, also noch nicht so groß. Jedenfalls hatte der Kohle geladen und so langsam ist er dann angefangen zu brennen, der Verletzte. Das heißt, er ist von unten angefangen zu brennen. Oben war er noch voll da. Das heißt, er hat geschrien wie am Spieß. Und wir haben dann versucht, mit dem Schnellangriff vom Tanklöschfahrzeug ihn denn zu kühlen. Damals war, und er hat uns immer dieses Strahlrohr weggenommen und sich das drüber, weil er dadurch Linderung hatte. Ne? Und wir konnten den, damals hatten wir die Geräte ja noch nicht, wir haben den dann mit Zusammenkunft der Berufsfeuerwehr Bremerhaven denn gezogen. Wir haben festgehalten mit dem Tanklöschfahrzeug und Bremerhaven hat gezogen und somit haben wir den rausgekommen. Er ist noch im Rettungswagen reingekommen oder Krankenwagen damals, und aber ins Krankenhaus ist er nicht mehr gekommen, dann ist er verstorben.
Dieter Wilks und Dr. Jens Berger, zwei Feuerwehrmänner AD, die sich über alle Maßen für die Lokstädterinnen und Lokstädter einsetzten. Und das, wenn der Alarm kam, zu jeder Uhrzeit. Die Feuerwehrbegeisterung übertrug übrigens Dieter Wilks auf Sohn Michael, der seit Jahren Ortsbrandmeister in Lokstedt ist. Nun könnten wir ja annehmen, dass die beiden heute es genießen, beim Heulen der Sirene nicht mehr sofort aufspringen zu müssen. Doch weit gefehlt.
Das kribbelt heute noch.
Geht nicht weg.
Ja, das geht nicht weg. Und ich bekomme es ja immer mit, weil der Ortsbrandmeister in Lokstedt ja bei mir oder wir zusammen wohnen. Auch wenn die jetzt einsatzmäßig oder sowas fahren, das bekomme ich ja immer noch mit. Und es kribbelt dann immer noch.
Kommen wir hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lokstedt zu einer Frau, die von ihrem Arbeitstempo her durchaus einem ICE gleicht.
Was ich in einer Stunde schaffe, das schaffen anderen in fünf, das muss man sagen. Also ich kann fünf Dinge gleichzeitig und ich bin halt dann auch dafür 18 Uhr abends platt. Aber nicht selbstunständig, kann ich nicht sagen.
Mit anderen Worten, Sie sind das personifizierte Multitasking.
Ja.
Diese Frau heißt Katja Schulze, sie ist Raumausstatterin, wurde in den letzten 10 Jahren bereits zweimal als Fachhändlerin des Jahres ausgezeichnet. Wirklich eine beeindruckende Frau, die ihren Kunden vieles bietet. Nur nichts von der Stange. Tabus bei Einrichtungsfragen gibt es für Katja Schulze nur wenige.
Beim Schlafzimmer ist es super spannend. Wenn da Kunden im Laden sind und sehen mega schönen Stoff und wissen schon so beim Vorbeigehen, oh, der sieht teuer aus. Dann kommt ganz oft, ja, das würde ich im Wohnzimmer nehmen, aber im Schlafzimmer nicht. So, und dann, wenn ich so schon so in meinem Rennen bin, dann ist das der Moment, wo ich innehalte, mich dem Kunden umdrehe und sage, wieso? Das Schlafzimmer steht nämlich für den Selbstwert, für die Eigenwahrnehmung. Und in einem Haus sehe ich halt auch, wie man, der Bewohner, wie auch immer, mit sich selber umgeht und sich selber wahrnimmt. Denn wir haben halt Kunden, die sind so bei sich und in sich, die ruhen in sich, die sind sich was wert. Die haben oft ganz schöne Schlafzimmer, aber so ein bisschen, ach, die Wohnzimmer sind nicht so doll beachtet, weil denen ist ja egal, wie der Besuch die wahrnimmt, weil die ihren Selbstwert einfach kennen, leben, wissen, fühlen.
Was sagen Sie denn eigentlich Kunden, die sagen, naja, das Schlafzimmer, wir sind da jetzt frisch eingezogen, da muss eigentlich auch nichts machen. Da passt das Bett rein, Schrank und ansonsten ist es alpiner Weiß gestrichen, Feierabend.
Ja, dann erzähle ich Ihnen diese Geschichte, wofür das Schlafzimmer steht, für Selbstwertthemen. Spannend wird es ja einfach bei der Beziehung und Schlafzimmer, ne? Da wird es doch spannend. Bist du noch im Bett oder golfst du schon? Ich will es jetzt nicht aussprechen. Und da wird es natürlich spannend, wie so eine Ehe, wie wenn die wie lange auch immer verheiratet sind und mir dann was über Schlafzimmer erzählen, spreche ich auch solche Themen an. Das Schlafzimmer einrichten finde ich super.
Dann kommen Sie irgendwann an den Punkt, wo die sagen, ach, wir haben ja getrennte Schlafzimmer. Mein Mann schnarcht ja nachts immer so.
Ne? Ja, genau. Und auch das darf ja sein, beziehungsweise schlage ich das auch manchmal vor. Also ich bin ja auch, und das ist halt eine Leidenschaft von mir, ich bin Systemcoach, habe dadurch eben auch eine besondere Fragetechnik und eben auch besondere Zusammenhänge, dann eben noch mit meiner Feng Shui-Ausbildung. Also ich beschäftige mich eben auch mit dieser fernöstlichen Einrichtungskunst.
Okay, Feng Shui ist klar, aber Systemcoaching, ja. Was ist das?
Also wir leben ja alle in einem System. Für mich beruht es einfach darauf, dass Wohnen und Familie einfach ein System ist und nur die haben ihre Wahrheit. Also ich gehe da nicht rein und sage, Mensch, ich weiß halt, in dieser Saison ist halt ein lila Ton mit braunem Sofa und Holzboden richtig. Also ich arbeite bei Einrichtungen nie nach irgendwelchen Modetrends, sondern ich nehme wahr, okay, wir haben ein System, da leben zum Beispiel 2 Kinder, 4 Hunde und eine alleinerziehende Mutter. Da würde ich halt eine Einrichtung auch immer im Kontext auf Pflegeleichtigkeit etc. eher einrichten, als wenn ich jetzt, ich weiß nicht, 2 Professoren im Ruhestand, die abends mit ihrem Sherry und einem Buch da sitzen und einfach ein anderes Umfeld betreuen können, die vielleicht noch eine Putzfrau haben oder so. Der Grundriss bestimmt das Lebensthema und die Einrichtung zeigt mir, wie ich mit dem Thema umgehe. So hat jemand zum Beispiel, ich weiß nicht, eine schlechte, also eine Karriere, die nicht läuft, ein Mann, der nervt, Kinder, die irgendwie sonst was sind. Das kann ich alles im Grundriss bearbeiten. Zum Beispiel eine Mutter, die völlig genervt ist, aber wo ich eine schlechte Akustik im Haus habe, ist natürlich für alle viel anstrengender. Und da ist so das Systemische, dass ich halt eben durch bestimmte, also diese Tools, die es in der Systemik gibt, also Fragetechniken, immer schnell an den richtigen Bedarf komme der Kunden und deswegen auch immer nur einen Vorschlag brauche und nicht sage, Sie können das, das oder das nehmen, sondern ich frage so lange, bis ich genau weiß, was Sie brauchen.
Sie tasten sich vor.
Ich frage mich vor.
Wer bei Ihnen auf die Homepage katja-schulze.de geht, wird ja in der Rubrik Raumausstattung den Punkt Tierwohl finden.
Ja.
Inwiefern hängen denn Raumausstattung und Tierwohl zusammen? Ich meine, Sie gestalten ja nun keine Kuhstelle oder Pferdebox.
Ja, aber ich verzichte halt eben auf tierische Produkte mittlerweile in der Raumausstattung. Ich selber lebe halt vegan und nicht, weil ich Fleisch nicht mag, sondern einfach, weil ich das überhaupt nicht mehr vertreten kann, wie wir hier an unser Fleisch rankommen. Und fand es für mich nur konsequent, da ich privat eben auch tierische Produkte versuche zu vermeiden. Ich bin da jetzt nicht dogmatisch und mein Ledersofa, was ich noch hatte, wird jetzt nicht rausgeschmissen deswegen, aber möchte das halt eben in der Firma nicht mehr anbieten und da tatsächlich auf Produkte von toten Tieren verzichten.
Kinder liegen Ihnen sehr am Herzen. Sie sind ja nun selbst Mutter auch. Worauf kommt es denn Ihnen auch aus Ihrer Sicht bei der Gestaltung eines Kinderzimmers an?
Ja, auf Minimalismus, ganz klar.
Echt keine Räuberhöhle?
Dass da eine Höhle sein darf, ja, aber so überflutete von Spielzeug, vollgestellte, bunt tapezierte Kinderzimmer, wo sich sämtliche Schwingungen von Farben überlagern und die Kinder halt manchmal vor lauter Spielsachen überhaupt nicht mehr wissen, mit was sie was anfangen und eben auch in ihrer Kreativität total eingeschränkt sind, wenn da so vorgefertigte Sachen sind. Das finde ich halt wichtig, dass wenig da ist, vielleicht auch, das rate ich Eltern eben, dass es zwei Kisten gibt, die zwischendurch auch ausgetauscht werden mit dem Inhalt, dass man halt immer nur ein bisschen zum Spielen hat. Und was natürlich ganz wichtig ist, alle Erwachsenen nehmen sich halt raus, schlafen und arbeiten voneinander zu trennen. Und bei den Kindern ist es halt normal, dass die beides in einem Raum haben, was natürlich mit sich bringt, dass ich entweder arbeite und mein Bett ruft oder ich im Bett liege und weiß, scheiße, ich muss noch was tun. Aber man könnte ja zum Beispiel in die Mitte einen kleinen Raumteiler als Regal, dass das auch noch praktisch, also praktische Aspekte hat, nutzen. Und beim Kinderzimmer ist es halt eben auch üblich, dass Schreibtische mit der Front an die Wand gestellt werden, während Erwachsene Schreibtische eigentlich immer so haben, dass sie in den Raum gucken. Das Problem daran ist halt eben, dass man sagt, und das kommt eben aus dem Feng Shui, wie soll ein Kind den Horizont erweitern, wenn 60 Zentimeter vor sich eine Wand hat? Also von daher sollte man einen Schreibtisch freistehend haben, natürlich nicht mit dem Rücken zur Tür sitzend. Da kommen bei mir so in der Einrichtung so verschiedene Lehren zum Einsatz.
Katja Schulze im Podcast bei uns in Lockstedt. Noch eine Neuigkeit von der Raumausstatterin habe ich. Sie zieht nämlich absehbar mit dem Geschäft um, und zwar von der Bahnhofstraße in den Rademoorweg 2 in Lockstedt. Das liegt also ganz in der Nähe des Rathauses. Und in diesem neuen Domizil werden Einrichtungspläne noch einmal in einer ganz anderen Dimension erlebbar sein. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Unseren Geschichtsunterricht denken. Worum ging es eigentlich damals? Um die Zeit um Caesar? 30-jähriger Krieg, Französische Revolution, Erster und Zweiter Weltkrieg? Die Gründung der Bundesrepublik? Die Wiedervereinigung? Na gut, ich meine, das ist schon alles ganz, ganz große Geschichte. Aber wer weiß eigentlich noch, was sich direkt vor unserer Haustür Jahrzehnte zuvor abspielte? Wenn es um die Studler-Geschichte geht, dann sind es Karl-Heinz Bellmer, der Ortsheimatpfleger, und dieser Mann hier, Uwe Bergmann.
Ich bin da einfach auch so reingewachsen in diese Dorfstrukturen. Es gab immer die alten Leute, die erzählt haben. Ist auf jeden Fall spannender als Fernsehgucken. Fand diese alten Geschichten immer sehr interessant. Und das, was die nicht erzählt haben, weil sie vielleicht von Kriegserlebnissen nicht erzählen wollten oder von anderen Dingen, Da habe ich dann selber nachgeforscht und gefragt, so wie war das denn wirklich?
Und dabei trug er viel Spannendes zusammen. Vor allem alte Fotos. Uwe Bergmann und Karl-Heinz Bellmer bilden das Team der Geschichtswerkstatt, die in der alten Stodtler Schule, dem jetzigen Kulturzentrum, untergebracht ist.
Da sind wir auch ganz froh, dass wir da von der Gemeinde Lockstedt aus auch unterstützt werden, dass jeder von uns einen Schreibtisch hat, einen Rechner, das ganze Ding ist vernetzt. Wir haben Unmengen von Schriftstücken digitalisiert. Bei den ersten Fotos ist es so, dass die ein Alter haben, wo sie digitalisiert werden müssen, weil sie einfach verblassen. Für Veröffentlichungen ist das super. Es kostet enorm viel Zeit.
Deshalb freuen sich Uwe Bergmann und Karl-Heinz Bellmer auch über Unterstützung.
Gerne. Also wir haben 3 Arbeitsplätze. Wir haben seit kurzem einen, der sich auch interessiert, der jetzt auch regelmäßig damit herkommt. Das ist Hartmut Schnaas und da hoffen wir, dass er sich da auch dann vielleicht mehr interessiert, dass er damit eingebunden wird in unser Team und das wäre natürlich schön, weil zu dritt schafft man dann doch etwas mehr, als wenn man da alleine oder zu zweit davor sitzt.
Wichtig ist den beiden, dass Geschichte spürbar, ja anfassbar sein muss. Aber wie kann das gelingen?
Ganz einfach. Der Name Selters sagt Ihnen ja was.
Vom Wasser her oder was?
Vom Wasser her. Mhm. So, das ist ursprünglich ja eine Quelle in Hessen gewesen. Die hat man aber vor 150 Jahren schon überall in den Gaststätten oder Kneipen verkauft. Man hat ja nicht nur Bier getrunken. Und wenn ich denen dann so einen alten Tonkrug mit dem Aufdruck Selters Wiesbaden in die Hand drücke, dann ist Geschichte erlebbar.
Was Uwe Bergmann alles zusammengetragen hat, das ist schon erstaunlich.
Man findet so einiges, wenn man mal über Dachböden, Keller geht, durch Antikläden. Mittlerweile bin ich auch bekannt. Teilweise bringen mir die Leute das nach Hause.
Pippi Langstrumpf war ein Sachensucher. Sind Sie auch ein Sachensucher?
Ja, ich bin ein Sachensucher und ein Sachenbehalter. Sehr zum Leidwesen meiner Familie manchmal.
Ich denke, die meisten können sich das durchaus vorstellen. Die Stodtler Geschichte ist ja aber auch spannend. Über die einstige Hochhausruine, die Pläne und den Abriss haben wir ja schon hier im Podcast bei uns in Lockstedt gesprochen. Was war denn noch los?
Es ist eigentlich nichts mehr, wie es war vor 50 Jahren. Und das zu dokumentieren und das festzuhalten und den jungen Leuten zu erzählen, ja Mensch, da war mal dies Haus, da war mal das Haus. Was heute ein Wohnhaus ist, war eine alte Kneipe. Oder unsere Dorfdisco ist von einer Partei gegründet worden, weil sie meinte, damit kriegt sie Stimmen. Das sind so ganz interessante Dinge, die man den Leuten ruhig erzählen kann. Und dann hören die auch gerne zu.
Aber gibt's ein konkretes Beispiel, das auch in diesem Jahrtausend eine geschichtliche Rolle spielte?
Auf jeden Fall der damalige Abriss des Grafenhofes. Das ist ja so eine Traditionsgaststätte gewesen, wo ein Teil denkmalgeschützt war, wo auch 4x5 Meter große Fresken auf die Wand gemalt wurden. Das ist eine absolute Rarität gewesen. Diese Fresken sind ja gerettet worden. Die hängen heute in Stodtl in der Volksbank. 2 weitere hängen im Hotel am See. Also, dass die gerettet worden sind, halte ich für eine ganz wichtige Sache.
Wo stand denn der Grafenhof für all jene, die sich nicht daran mehr erinnern können?
Ja, der Grafenhof stand da, wo heute die Feuerwehr steht.
Also mitten in Stodtl, der Grafenhof.
Das war eine Institution.
Welche Erinnerung verbindet denn Karl-Heinz Bellmer mit dem Grafenhof?
Also im Grafenhof, da habe ich in meiner Jugend so die ersten Bälle, die ersten Maskeraden gefeiert. Ich habe auf einer Maskerade damals meine Frau kennengelernt.
Also ein ganz einschneidendes Erlebnis
im Grafenhof. Das war nachhaltig, ja. Das war 1964, 65.
Was hat Sie damals so sehr geflasht an Ihrer Frau, als Sie sie sahen?
Das Komische da war, ich bin mit einem Freund da gewesen als Hänsel und Gretel. Ich dann als Gretel, hatte schöne lange Zöpfe.
Das ist ja nicht so der Moment, wo man sexy wirkt als junger Mann.
Genau, bestimmt nicht. Meine Frau kam als Junge da an. War das Pendant dann gegeben.
Daraus entstand eine große Liebe, die ihren Anfang hier hatte, im Grafenhof.
Ja, es war damals ein großes Lokal. Im vorderen Teil des Hauses war Gastwirtschaft und in einem weiteren Teil, heute würde man sagen, ein großes Clubzimmer, war der Freskensaal, in dem die 3 Fresken angebracht waren und darin anschließend ein großer Festsaal in der Größe, die es heute hier kaum noch gibt.
Karl-Heinz Bellmer und Uwe Bergmann, Zwei Stoteler Urgesteine, die mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement und Herzblut die Stoteler Geschichte in der Geschichtswerkstatt aufarbeiten und Erinnerungen lebendig erscheinen lassen.
Der Grafenhof steht auch für Erinnerungskultur. Einmal der Name Grafenhof erinnert an die Stoteler Grafen. So, sind nun 1350 ausgestorben, ist er schon wirklich lange her.
Ist wohl so, ja.
Ist wohl so. Erinnerungskultur halte ich insofern wichtig, dass ja manche Orte etwas haben, was andere Orte nicht haben. So,
nur aber eine Gastwirtschaft hatten ja alle Dörfer.
Aber eine, die Grafenhof heißt, wo Fresken sind, die beiden Burgstellen, es sind sogar zwei Burgen gewesen. Die eine ist seit 800 Jahren sichtbar in der Landschaft, die andere ist seit 10 Jahren wieder sichtbar. Wer hat denn schon so etwas? Und ich finde, sowas muss man rausstellen und sagen, ja, das ist Teil unserer Geschichte. Ja, und für Ritter und solche Geschichten kann man zumindest Kinder immer mal wieder erwärmen, zeitweise. Also wenn ich das jetzt als Geschichtsfaden nehme und an so Grundschulkinder gehe, die kann ich auf jeden Fall für Ritter interessieren.
Bei uns in Lockstedt in unserer Podcast-Reihe sind wir nun in Dedesdorf gelandet. Von mir unweit entfernt die Weserperle, der Weserstrand, der Deich und direkt neben mir die altehrwürdige St. Laurentiuskirche. Das berühmteste in dieser Kirche ist natürlich die Abschnittgeorgel und die bespielt in dieser Folge Thomas Rogalla. Der kennt sich hier bestens aus mit der Orgel und wird sie uns gleich näher vorstellen. Hier können wir gleich mal reingehen, uns reinschleichen in diese Kirche, die im Moment bis auf Herrn Rogalla menschenleer ist. Und können schon mal ein bisschen den Klängen lauschen. Was löst denn das Spielen dieser Orgel bei Ihnen aus?
Ein ganz besonderes Gefühl, weil man das Gefühl hat, eine Zeitreise zu tätigen. Denn das Schöne auch an dieser Orgel ist, es ist nichts verändert worden. Und es ist eine tolle Vorstellung, wie denn wohl der Organist, der hier vor 310 Jahren gesessen hat, gespielt hat und wie es geklungen hat. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, ein erhebendes Gefühl. Und es ist auch ein tolles Gefühl, eine Handwerksarbeit unter den Fingern zu haben, die heute unverändert wunderbar spielt, so wie sie vor 300 Jahren gebaut worden ist.
Das war keine Selbstverständlichkeit. Vor 30 Jahren sah es ja noch ganz anders aus.
Ja, wie viele andere Schätze in unseren norddeutschen Denkmälern und viele Kirchen sind ja Denkmäler, ist ja leider der Zahn der Zeit auch oft am Graben. Und auch an dieser Orgel ist der Zahn der Zeit nicht spurlos vorbeigegangen, gleichwohl das Material alles noch sehr, sehr gut erhalten war. Sie gehört ja zu der Oldenburgischen Landeskirche. Wir sind hier eine kleine Enklave auf der falschen Weserseite sozusagen. Und manchmal ist das ja so, wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann versanden ja auch Ideen und Fragen und Anregungen. Und der Förderverein hat hier mit viel Geld, aber eben auch mit Öffentlichkeitsarbeit dafür gesorgt, dass die Oldenburgische Landeskirche auf diesen Schatz ein bisschen mehr aufmerksam geworden ist. Und so hat man dann gemeinsam die Restaurierung hier hinbekommen und auch allerlei interessante Entdeckungen dabei gemacht.
Nämlich welche?
Man hat Teile gefunden, wo Arp Schnittger handschriftliche Notizen drauf gemacht hat. Zum Beispiel ein Wellenbrett aus dem Pedal. Ein Wellenbrett ist nichts anderes als ein Holzbrett, wo kleine Winkel drauf montiert werden, wo dann die sogenannten Abstrakten, das sind die Verbindungen zwischen den Tasten, bis die dann an der Orgel an die richtige Stelle, an das richtige Ventil geraten, braucht man für jedes Ventil eine kleine Abstrakte, also eine kleine Verbindung. Und diese Wellenbretter, die hat Arp Schnittger persönlich noch beschriftet und drauf rum korrigiert und gemalt, aber dann später gar nicht verwendet. Und das lag hier mehrere hundert Jahre unentdeckt auf dem Dachboden.
Ja, zum Glück hat es keiner weggeschmissen. Nun muss man aber auch dazu sagen, es gibt ja kein Bild von Arp Schnittger. Keiner weiß so richtig, wie der aussah, der Mann, warum auch immer. Insofern ist es ja schwierig, sicherlich irgendwelche Aufzeichnung auch dem Mann zuzuordnen, oder geht das ganz einfach? Wusste man von vornherein, es kann nur Arp Schnittger gewesen sein?
In diesem Falle weiß man es, weil von seiner Handschrift einige Proben in verschiedenen Archiven sind. Die Forschung über Arp Schnittger ist relativ intensiv, auch so in den letzten Jahrzehnten betrieben worden. Es gibt ja Gott sei Dank noch einige große und berühmte Arp Schnittger-Orgeln und auch eine ganze Menge Menschen, die sich über Arp Schnittger in die Forschung begeben haben. Und da ist dann doch allerlei Handschriftliches gefunden worden. Und so kann man relativ genau sagen, dass diese Handschrift Arp Schnittger gehört. In der Tat gibt es wohl ein Bild. Man vermutet, es gibt ein Gemälde von Arp Schnittger.
Mit Perücke.
Mit Perücke, genau. Und auch nur von hinten, schräg von hinten. Aber wir machen uns eine ungefähre Vorstellung davon. Aber er muss ein kleines Genie gewesen sein.
Sie haben gerade etwas ganz Interessantes gesagt. Sie haben ja gesagt, wir sind ja im Grunde genommen, rein kirchlich gesehen, immer noch im Oldenburgischen hier. Die Oldenburgische Landeskirche ist oder war hier einst zu Hause. Arp Schnittger selbst kommt ja nun auch aus dem Oldenburgischen, nämlich aus der Wesermarsch, aus Golzwaden, bevor es ihn dann Richtung Hamburg zog. Was meinen Sie, was hat den Mann hierher getrieben nach Diedesdorf?
Ich glaube, Arp Schnittger war ein ganz raffinierter Mann, der gewusst hat, wo er sein Handwerk unterbringt. Denn er war auch für damalige Zeiten kein günstiger Orgelbauer. Er wusste immer, was er kann und wie gut er es kann, und hat seinen Preis dafür auch genommen. Und hier in Diedesdorf ist wohl wahrscheinlich eine Spende mal der Anfang gewesen, also ein reicher Mensch, der gesagt hat, ich möchte eine gute Orgel haben. Und zu der damaligen Zeit war er einer der wenigen Orgelbauer, die schon ein bisschen was von Marketing verstanden haben. Er ist nämlich rumgetingelt und hat auch geguckt, wo noch leere Kirchen sozusagen sind, und hat sich dort angeboten.
Naja, Orgelklänge in der Kirche sind schön. Aber eine klingt wie die andere. Wenn Sie so etwas hören, was geht dann in Ihnen vor?
Dann lade ich gerne diesen Menschen ein und bringe ihn mal an eine, ich sag's mal, Durchschnittsorgel und an eine Arp Schnittger-Orgel. Und dann kann dieser Mensch, auch wenn er ein ungeübter Laie ist, sehr schnell hören und erleben, dass in einer solchen Orgel eine andere Seele drin wohnt. Ich glaube, dass man das tatsächlich hören kann und auch vermitteln kann.
Die Orgeln von Arp Schnittger, würden Sie sagen, allesamt Unikate, ein Traum?
Ja, er war ein Vorläufer der industriellen Fertigung. Das glaubt man so gar nicht, weil wir ja von einem Unikat und von einer einzelnen Handarbeit reden. Aber er war schlau genug, bestimmte Dinge in Serie zu produzieren. Hier haben wir in Diedesdorf zum Beispiel ein Werk mit einer sogenannten Zwillingslade. Das heißt, es sind zwei Einrichtungen, auf der die Pfeifenreihen stehen, die in dieser Form mehrfach gebaut worden sind. Und das war sehr schlau, weil man die Arbeit des Ausmessens und des Ausrechnens einmal gemacht hat und dann hat man das mehrere Male gemacht. Auch was die Beschaffung der Materialien angeht, war Arp Schnittger ein großartiger Organisator. Hier in dieser Diedesdorfer Orgel und nicht nur in dieser ist Holz verwandt worden, Eichenholz aus einem polnischen Wald. Aus Eichen, die mehrere hundert Jahre alt sind. Das ist heute ein Naturschutzgebiet. Man weiß mittlerweile aufgrund von Proben, aus welcher Region diese Bäume kommen. Und in der Tat sind diese Eichenstämme dann per Schiff hier nach Diedesdorf gekommen. Und eine der faszinierenden Dinge, die ich auch diesem Menschen, den Sie eben beschrieben haben, den ich begeistern möchte von der Orgel, die ich ihm zeigen würde, wäre, ich würde mit ihm in die Orgel gehen und ihn fragen, ob er sich vorstellen kann, dass hier Eichenmaterialien verbaut worden sind in einer Genauigkeit und Präzision, die in 310 Jahren sich nicht um einen Millimeter verzogen haben. Das ist wirklich begeisternd. Und ich glaube, ein Tischler, der heute eine massive Eichenbank baut, die sich in 50 Jahren nicht verzieht, der kann schon sehr zufrieden sein. Aber das ist doch ein Wissen und eine Kunst, die meiner Meinung nach wirklich herausragend ist.
Wie lange wird er daran gebaut haben?
Das weiß man relativ genau, weil man die Verträge kennt. Für so ein Orgelwerk hat er ungefähr, sagen wir mal, anderthalb Jahre gearbeitet. Wir wissen aber auch, dass in seiner Werkstatt mehrere Werke gleichzeitig begonnen worden sind in unterschiedlichen Stadien. Also ich würde sagen, Herr Schnittger hatte in seiner Werkstatt immer drei Werke gleichzeitig am Wickel. Ein Teil wurde gerade geplant, ein Teil wurde gerade zugeschnitten und für einen weiteren Teil wurde gerade die Intonation, also die Vorbereitung, um eine Orgel auf den Raum zuzustellen, gefertigt.
Was ist das Kostbarste an dieser Orgel?
Die Materialzusammensetzung aller Holzteile. Eben die berühmte Eiche, die ich zitiert habe, die bis heute ohne jegliche Risse und Probleme auch den heutigen klimatischen Bedingungen noch standhält. Und das Material, aus dem die Pfeifen gegossen sind. Das ist auch eine ganz hohe Kunst. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Flöte, eine Blockflöte, und es macht einen Unterschied, ob Sie sie aus Kiefernholz oder aus Eichenholz oder theoretisch aus Bambusholz machen würde. Das hat einen Einfluss auf die Klangqualität der Flöte. Und genauso ist es hier auch mit den Pfeifen. Da sind unterschiedliche Metalle drin. Im Wesentlichen ist es Zinn, aber es sind eben auch Kupfer und Blei und andere kleine Spurenelemente drin. Und das ist eins der großen Geheimnisse auch von historischen Orgeln. Die Kunst, wie ein Klang sich verändert, wenn ich die Metalle unterschiedlich mische, erhitze, auswalze, nochmal wieder einschmelze. Also da gibt es eine Wissenschaft für sich. Und auch das ist ein ganz besonderer Schatz. Heute ist man ganz stolz, wenn man einen möglichst hohen Anteil alter Pfeifen in seiner Orgel aufweisen kann. Und hier können wir relativ stolz sagen, hier sind es nahezu 100%.
Von Diedesdorf zurück ins Lockstedter Rathaus zu Bürgermeister Detlef Elbruck. Neues gibt es vom Sport und der entstehenden Sportanlage hier in Lockstedt.
Wir haben als Gemeinde Lockstedt gesagt, dass wir diese neue Sport- und Freizeitanlage im Wesentlichen finanzieren. Gott sei Dank auch mit großen Unterstützungen aus EU-Mitteln, mit großer Unterstützung des Landkreises Cuxhaven, mit sicherlich auch einer wichtigen Reinvestition durch Umwandlung des alten Sportplatzes nachher und Verkauf von Flächen dort für möglicherweise Bauland. Aber es ist eine große Investition der Gemeinde, die wir dort insgesamt wuppen müssen. Und deshalb erwarten wir auch von den dann später dort nutzenden Vereinen, dass sie sich in der weiteren Bewirtschaftung dieser Anlage mit einbringen. Und ich finde, die Vertreter des JV Unterweser, federführend auch initiiert vom Vorsitzenden Florian Poppe, und auch das TV Lockstedt als hiesigen Verein vor Ort haben dann die Idee gehabt, dass man nicht die einzelnen Vereine um jährliche Unterstützung bittet und um Einbringen mit permanenten Geldgaben, sondern dass man dann über eine Crowdfunding-Aktion einen Grundstock sammelt, um für die künftige Bewirtschaftung der Anlage in Form von Materialbeschaffung, in Form aber auch von weiterer Bewirtschaftung der Anlage einen wirklich Grundstock zu haben, um das für die nächsten Jahre auch zu sichern, dass ein vernünftiger, ordnungsmäßiger Betrieb gewährleistet ist. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination von Invest durch die öffentliche Hand und dann aber auch Eigenengagement der Vereine und dann auch finanziert durch Sponsoring, sodass dann auch dadurch eine runde Sache wird.
Bis zum 15. Februar kann Geld investiert werden, eine Form des Spendens ist es ja. Denn ich werde kein Geld zurückbekommen. Ich unterstütze eine gute Geschichte und sorge dafür, dass die Jugendmannschaften dort auch weiter in den nächsten Jahren trainieren können. Kann man sich darüber irgendwo noch mehr informieren?
Genau, auf der Homepage des TV Lockstedt oder des JV Unterweser ist diese Aktion beschrieben. Bis 15. Februar läuft es jetzt aktuell noch. Jeder, der sagte, das ist eine tolle Aktion, den kann ich nur ermuntern, sich mit zu engagieren und dort, und sei es nur einige wenige Euros vielleicht, mit in den großen Topf zu geben. Aus vielen, vielen Einzelgaben wird auch etwas Größeres und von daher wäre es schön, wenn dann die gemeindlichen Sportvereine auf diesem Weg eine Unterstützung bekommen.
Starke Geschichte. Herzlichen Dank, Detlef Elbruck. Und damit endet unser Podcast bei uns in Lockstedt, die 10. Ausgabe. Mein Name ist Lars Kors. Uns allen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns in einem Jahr. Das
war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt. Präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Katja Schulze, Einrichten, Wohnen, Leben und der Gemeinde Lockstedt.